SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour. Ja, seit Oktober 2017 dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Auch Annemarie Kuhlmann und Simone Schrunz sind noch einmal zum Standesamt gegangen, um ihre Partnerschaft nun auch als Ehe eintragen zu lassen. Über die legalen Unterschiede zu den vorherigen Regeln sprachen wir schon im ersten Teil der Sendung. Im zweiten Teil geht es nun darum, ob die Gesetzesänderungen eine echte soziale Umwälzung zur Folge haben können. Auf einer ganz persönlichen Ebene erzählen die beiden dann auch über ihr eigenes Coming-out, die Einbeziehung von Annes drei Kindern in ihr Zusammensein und über eine Studie, in der festgestellt wird, dass Kinder aus Regenbogenfamilien sogar soziale Vorteile haben können. Als erstes fragte ich jedoch, welche Bedeutung die Gesetzesänderungen für die LGBTI-Community in Deutschland hatte.
Dass es einer der längst überfälligen Schritte war, die gemacht werden mussten. Also das steht ja schon seit Jahren da in den Startlöchern und ist einfach nicht übergekommen so, ne? Und das war jetzt, denke ich, für Deutschland zumindest erstmal auch ein wichtiger Schritt. Es gibt Nachbarländer, da ist das schon länger so bekannt, wobei man auch wiederum in anderen Nachbarländern merkt, da gibt es auch so zwischendurch immer mal wieder Meldungen, habe ich letztens noch im Internet auch gelesen, dass da auch wieder Rückschritte gemacht werden, dass wieder die Anzahl der Diskriminierung, also der Feindlichkeit gegenüber Lesben und Schwule und der LGBT-Szene größer geworden sind. So, das muss ich sagen, das beobachte ich immer so mit ein bisschen auch Skepsis und Besorgnis und denke, ja, so selbstverständlich ist es irgendwie noch nicht und wir müssen eigentlich viel mehr noch auch das klarer herausstellen und immer noch auch kämpfen. Es ist irgendwie noch nicht vorbei, so, ne? Es ist immer noch nicht selbstverständlich.
Was könntet ihr da sagen, Leuten, die das in Frage stellen oder die sich irgendwie komisch fühlen oder es nicht als selbstverständlich ansehen, dass 10% der Weltbevölkerung homosexuell ist?
Also grundsätzlich ist es ja so, viele Menschen denken ja in erster Linie mal über ihre eigene vielleicht, ne, Art der Homosexualität nach. Das Gehirn ist ja grundsätzlich, so wie ich das mal gelesen habe, bi angelegt. Das heißt, wir haben alle homosexuelle Teile. Und ich denke, das macht vielen Menschen einfach auch Angst. Ne? Das ist natürlich etwas, was oft durch unsere Moral, wir sind ja alle erzogen worden, ne? Und dann in Deutschland gibt es ja viele, also sehr kirchliche Träger und auch ich bin noch sehr erzkatholisch erzogen worden und ich denke, daher kommt das einfach auch, diese Angst und diese moralischen Vorstellungen, die man hatte und sich damit mit der eigenen Sexualität nochmal auseinanderzusetzen und das macht den Leuten, glaube ich, einfach auch große Angst. Und was einem Angst macht, das wehrt man natürlich erstmal ab. Und so ist das für mich einfach, also so die Erklärung dafür, dass die Menschen oft noch sich so verhalten, obwohl man ja denkt, man ist 2000 noch und so. Und ich habe dann auch in der eigenen Familie natürlich erst auch gemerkt, dass sie Schwierigkeiten teilweise damit hat, mich anders wahrgenommen haben. Ich meine, man muss den Leuten natürlich auch ein bisschen Zeit geben, sich umzustellen irgendwo. Und auch die Kinder brauchen Zeit natürlich, ne? Aber wie gesagt, das hängt sicherlich mit diesen Geschichten zusammen.
Ich weiß, also meinen Eltern und so, das hatte ich alles vorher schon gesagt und meinen Geschwistern. Und meine Mutter sagte irgendwann mal, ey, sag's aber Oma nicht. Und ich sowieso dann nicht. Ich sag, Oma gehört doch irgendwie dazu. Und dann bin ich irgendwann zu Oma, weil dann hatte ich meine erste Freundin irgendwie mitgebracht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, du Oma, ich sag, ich muss dir mal was sagen. Und habe dann gesagt, ja, ich sag, ich bin mit der jetzt zusammen. Und Oma so, also du meinst lesbisch. Und ich so, ja, oh ja, das hätte sie sich gedacht. Ich wäre ja schon vorher schon mal in die Lehrerin verliebt gewesen. Also die war da echt...
Ah, die war überhaupt nicht geschockt.
No, die hat sich das alles schon zusammengereimt. Das war irgendwie total schön. Ja, also das Umfeld hat recht gut reagiert. Auch die Freunde damals in der Schule, die, also gegen Ende der Schule, haben gesagt, ach, wir kennen dich doch alle so ein bisschen. Also so, das war
haben
schon...
Haben wir uns schon gedacht.
Haben wir uns schon gedacht und so. Das war insofern... Er hat trotzdem auch noch eine Weile gedauert, bis ich dann in die Szene gegangen bin oder so, ne? Weil dann standen nochmal andere Themen an. Aber insgesamt war das Umfeld da recht gut. Also, aber das ist auch nicht unbedingt die Regel. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass auch viele Menschen, die ein Coming-out erleben, auch Negativerfahrungen durch die Familien machen, weil das ist echt eine starke Verunsicherung bewirkt, also wo die echt zum Teil auch verstoßen werden oder jahrelang nicht gesprochen wird. Also es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Da haben wir, glaube ich, beide relativ viel Glück gehabt.
Ja, ne? Ja, ja. Gut, mein Vater hat das nicht mehr erlebt. Der ist leider sehr früh verstorben. Und die große Angst, wie meine Mutter reagieren würde, das hätte ich mir eigentlich schenken können, weil sie hat dann erstaunlicherweise sehr moderat reagiert und hat einfach dann für sich ganz pragmatisch gedacht, ich will meine Tochter nicht verlieren. Und dann gab es auch nochmal ganz schöne Momente, wo sie dann sagte, du, ich habe auch gesehen, dass du nicht glücklich warst. Ne? Und so versöhnliche Momente. Ne? Und dann ich mir gedacht habe, ja, warum habe ich mich das nicht vielleicht eher getraut? Aber manchmal ist es ja auch so. Der Auslöser war ja wirklich der erste Mensch, in dem ich mich dann so verliebt habe, dass es nicht mehr ging. So, ich konnte diese Ehe nicht aufrechterhalten. Es wäre ja auch unfair meinem Mann gegenüber gewesen. Ne? Und insofern war das mit meiner Mutter nachher nochmal eine ganz schöne Zeit auch. Ne? Und ich bin eigentlich froh, dass sie das noch mitgekriegt hat. Und vielleicht hätte mein Vater ja auch so reagiert. Also das denke ich dann heute.
Ja, du sagst, du kämst aus einer ganz katholischen Umgebung. Ja. War da dein Vater eher katholisch als deine Mutter? Oder?
Nein, wir sind schon beide sehr katholisch. Aber mein Vater war schon auch so eine Autoritätsperson, sehr konservativ. Das war einfach so. Der ist 1932 geboren, hat den Krieg erlebt und so weiter und so fort. Und war sehr aktiv auch in der katholischen Kirche. Und Kirche war bei uns immer ein großes Thema. Und das war, als meine beste Freundin, als ich die vorgestellt habe, und die ist evangelisch, da war das schon Thema. Das reichte, genügte schon. Und wenn man sich da in dem Kontext vorstellt, man spricht über Homosexualität, da war das für mich ein unmöglich, dass ja, ich das
so ein, Tabu.
So ein Tabuthema. Mhm. Und das habe ich mir einfach selber verboten. Und ich bin damals reiten gewesen und da war eine Frau, die natürlich lesbisch war oder ist auch heute sicherlich noch, aber die auch, sage ich mal, man nennt das bei uns Schranklesbe, als Schranklesbe gelebt hat.
Also sich nicht gezeigt hat.
Also sich nicht gezeigt hat, aber jeder wusste es im Prinzip. Und die habe ich, trotzdem habe ich die ein bisschen beneidet, weil jeder sprach darüber und sie hatte auch immer ihre Freundin an ihrer Seite. Ne? Jetzt haben sie sich nicht in der Öffentlichkeit geküsst vielleicht, aber die sind zusammen nach Hause gefahren, ne? Die sind zusammen zu irgendwelchen Turnieren gefahren. Im Prinzip war das klar so. Ne? Und das hätte ich mich nie getraut. Ne? Also da habe ich immer gedacht.
Gut, und da war es alles gar nicht so schlimm.
Da war es alles gar nicht. Da musste ich dann nur noch 20 Jahre warten, bis ich dann 38 war. Und
genau. Manchmal hättest du da was verpasst.
Genau. Ja, also, dass ich was verpasst habe, ist mit Sicherheit so, das ist klar. Andererseits hätte ich vielleicht jetzt auch drei Kinder verpasst. Weil ich wäre mir nicht sicher, wenn ich meine Homosexualität schon von Anfang an gelebt hätte, ob ich Kinder bekommen hätte. Ich meine, das ist ja heute auch möglich, ne? Ob in mir wirklich so eine Mutter getickt hätte. Das kann ich von mir gar nicht sagen. Und vielleicht wäre das gar nicht so gewesen. Ne? Und insofern bin ich einfach dankbar. Ich meine, 18 Jahre Ehe mit meinem Mann, ich habe eine gute Zeit gehabt. Das ist einfach so eine Sehnsucht, die man hat, die einfach nicht gestillt wird. Und dann irgendwann trifft man halt den Menschen. Ne? Und dann geht es einfach nicht mehr anders. Ne? Das war das eigentlich.
Außen hin dann auch so vertreten hat.
Ach so, ja. Ja, da gab es noch die Situation, genau, mit meinem Coming-out, dass meine Mutter seit 30 Jahren einen Strickclub unterhält quasi und dann auch mich geoutet hat in ihrem Strickclub, was ich auch überhaupt nicht erwartet hätte. Das sind so 4, 5 total konservative Frauen, die eigentlich jetzt erwartet haben, so, jetzt verstößt sie ihre Tochter und sie dann gesagt hat, also hingegangen ist und gesagt hat, also wenn ihr damit jetzt ein Problem habt oder so, dann gehe ich jetzt raus aus diesem Club. Ne? Das hat sie also ganz klar gesagt. Ne? Und eines muss ich vielleicht noch erzählen. Ich habe, also sie hat noch eine Schwester, eine Tante von mir, also die das dann erfahren hat natürlich, dass ich jetzt oder dass ich mich in eine Frau verliebt habe. Und die kommt eigentlich an der holländischen Grenze. Das ist eigentlich schon ein relativ tolerantes Gebiet eigentlich so, die dann gesagt hat, also von so einer Schweinerei hätte sie ja noch nie gehört. Ach, also da war ich auch sehr geschockt. Diese Tante habe ich eigentlich geliebt und das war für mich, danach ging das für mich mit ihr überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sie das heute sieht, sie ist sicherlich weit über 80, aber da war ich doch auch noch sehr geschockt, also wie man das dann sehen kann. Ne?
Also gerade eben auch diese Ängste, sich zu outen und so, ne, das hat ja auch alles einen geschichtlichen Hintergrund. So, wenn man so guckt, ne, in die Nazi-Zeit, so, da sind ja Homosexuelle eben auch KZ vergast und verfolgt worden, insbesondere eben auch schwule Männer. Wobei das ja auch schon eine Diskriminierung ist, als Frau da nicht ernst genommen zu werden. So, ne, ist ja so. Und es war auch lange im Gesetz noch, ich weiß jetzt leider nicht mehr die Zeit, ich glaube 72 oder so, da gab es ja immer noch diesen Paragraphen. 175er, da hat man auch immer gesagt, oh, das ist ein 175er so, ne? Das gab es ja noch lange Zeit. Und auch, ich bin ja Psychologin selber. Und es war auch lange Zeit noch im ICD-10, und das weiß ich alle jetzt die Jahreszahl nicht mehr noch so, dass wirklich auch Homosexualität auch als psychische Erkrankung irgendwie angesehen wurde.
Sind die Männer nicht gerade jetzt erst rehabilitiert worden?
Wie viel
heißt dieser Minister
dieses
noch?
Jahr, glaube ich.
Dieses Jahr, ne? Da ist ja ein großes Unrecht passiert.
Genau.
Und da hat ja auch dieser eine Minister auch für gesorgt, dass das jetzt endlich, also dass sie vollkommen rehabilitiert worden sind. Die hatten teilweise ja, waren immer noch in irgendeinem Vorstrafenregister oder so drin. Ne? Das sind ja Männer, die heute um die 70, 75 Jahre alt sind, ne? für die das ganz schrecklich gewesen ist. Ne?
Also das, ja. Ja, und das eben auch als psychische Erkrankung, immer noch im ICD-10, also der Klassifikation da für psychische Störungen, auch lange drin stand. So. Heute Gott sei Dank nicht, nur als Neigung, aber nicht als therapiebedürftige Störung da drin steht. Und das fand ich schon auch krass, weil das natürlich auch die Wahrnehmung und die Bewertung der Menschen beeinflusst, wenn man eben Menschen begegnet, die eben homosexuell sind. So, das fand ich schon auch. Das war für mich zum Beispiel damals auch, als ich gemerkt habe, oh, ich bin lesbisch. Und meine Eltern haben auch nicht immer so positiv über Schwule und Lesben gesprochen. Das habe ich wohl gemerkt, das ist irgendwie nicht richtig. Und mich hat das damals schon auch aufgeregt und wütend gemacht. So, ne? Ich habe die immer verteidigt, weil ich gedacht habe, was soll das? Ne? Also da habe ich ein sehr hohes Unrechtsbewusstsein, wo ich dann denke, hey, wir sind alles Menschen, wir sind alle gleich vom Gesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Steht im Grundgesetz, Artikel 1. So, und das sollte, finde ich, auch auf allen Ebenen selbstverständlich sein.
Ja, es ist ja keine Krankheit. Also homosexuell zu sein, sucht man sich nicht aus. Man wird so geboren. Ja, das ist einfach so. Oder bisexuell, transsexuell, wie auch immer.
Es gibt auch keine Belege dafür, was das ausmacht, weil viele forschen dann ja nach der Ursache, ja, das ist bestimmt genetisch bedingt oder die Frauen sind irgendwie von Männern missbraucht worden, deswegen irgendwie stehen die eher auf Frauen jetzt. Also das kann man so überhaupt pauschal gar nicht sagen.
Es ist, was es ist.
Es ist, was es ist, sagt Liebe, sagt Erich Fried. Ne?
Anne, du erwähnst gerade Kinder, du hast drei Kinder, du hast drei große Söhne, die Bilder habe ich gesehen, die sind ja wirklich strotzende Mannsbilder.
Ja, mittlerweile.
Genau. Wie alt waren die denn, als du dich entschieden hast, du möchtest das auch ausleben?
Ja, also Simone und ich sind ja seit 11 Jahren zusammen, aber mein Coming-out hatte ich mit 38 und Jared war noch recht klein, also 6, 7 Jahre alt. Lukas war 12 und Frederik war 14. Und natürlich hat das große Verunsicherung ausgelöst. Aber in erster Linie hat Verunsicherung bei meinen Kindern ausgelöst, dass ich mich getrennt habe. Die Situation der Trennung, die war für die Kinder, wie für andere Kinder auch, deren Eltern sich trennen, die nicht homosexuell sind, auch schwierig. Und in etwa, ich bin da natürlich, habe mir auch Hilfe gesucht und habe mir das erklären lassen und habe das dann auch besser verstanden. Wir haben den Kindern das auch heute, das macht Kindern Angst. Jegliche Trennung der Eltern macht Kindern Angst, die wissen nicht, was dann kommt. Die Situation ist einfach, damit sind sie vollkommen überfordert. Die Homosexualität, das war das geringste Problem für meine Kinder nachher. Weil sie haben ja auch die Menschen an meiner Seite. Also ich hatte dann eine Beziehung mit einer Frau 2 Jahre, die eben auch 3 Kinder hat, auch aus einer Ehe kam. Ne? Und wir uns vorher auch schon kannten über den Sport und so weiter. Ne? Und die Kinder viel zusammen gemacht haben. Und wir waren ja nicht plötzlich andere Menschen.
Ne? Das war und die Kinder haben sich geliebt gefühlt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Eines der Kinder, Eltern, das jüngste Kind, das hat mit euch beiden doch gelebt.
Ja, auf jeden Fall. Jared hat mit uns gelebt. Kinder brauchen einfach eine wichtige Basis. Nach der großen Verunsicherung haben sie dann aber auch schnell festgestellt, hey, wir sind immer noch Mama und Papa. Es kommt vielleicht, wenn sie möchten, später noch ein Mensch hinzu. Also bei Simone und mir war es auf jeden Fall so, dass sie sich auch beteiligt hat. Das Kind hat bei uns im Haushalt gelebt und die älteren Söhne sind auch sehr gerne bei uns gewesen. Das haben wir auch immer mehr festgestellt. Und sie auch Anteile an der Erziehung nehmen wollte und anders wäre es auch gar nicht gegangen. Und natürlich wollen wir das auch nicht nur schönreden, es hat auch Konflikte gegeben, ganz normale Elternkonflikte. Ne? Und natürlich in der Pubertät auch mal die Schwierigkeit, ne, dass er dann gesagt hat, ich lasse mir von dir doch gar nichts sagen. Aber es hatte nie Anfeindungen gegeben in Richtung, dass er sagt, wegen der Homosexualität. Ne? Das war glaube ich, also ich meine, wenn irgendwann mal mein Sohn interviewt, will ich hoffen, dass er das bestätigt, weiß man nicht, aber dass das für ihn, glaube ich, so nicht wichtiges Thema war, ne? Dass ich lesbisch oder schwul war. Klar kam später, Jahre später mal die Frage bei dem einen oder anderen so, Mama, wie war das eigentlich, wie kam es dazu, warst du immer lesbisch? Das hatten die auch so jahrelang natürlich auch erstmal verdrängt, aber Kinder und Jugendliche sind ja nun mal auch erst mit ihren eigenen Sachen beschäftigt und erst so in Situationen, wo sie selber schon mal die erste Freundin sich getrennt hat oder so, ne? Und man so auf diese Gespräche kam, da kam dann mal die Frage, wie war das eigentlich damals bei dir? Ich habe das eigentlich nie richtig gefragt, ne? Und dann habe ich dann auch versucht, das so gut zu erklären, wie ich konnte.
Und was hat es für dich bedeutet, Simone, dann nicht nur eine neue Frau, sondern auch ein Kind dabei zu haben oder eigentlich drei?
Ja, das war gar nicht so geplant. Also ich sage immer, das war so, ich heirate eine Familie in lesbisch, ne? ja. Ich hatte dann plötzlich drei Jungs dabei und ich hatte das große Glück, dass wir uns alle relativ gerne mochten von Anfang an. Also die haben mir das echt leicht so gemacht, was die Beziehungsgestaltung anging. So, ne? Ich war, glaube ich, jemand, der eine gute Ergänzung zu Anne darstellte. Also weil ich eben auch nicht Mutter war und hatte da eher so, dann sage ich mal, nicht die Vaterrolle an sich. Lukas hat das mal so schön formuliert, das fand ich irgendwie ganz süß. Er sagt, ja, du bist so eine gute Mischung aus Tante und bester Kumpel. So,
das ist ein Kompliment.
Das war schon auch ein Kompliment, das fand ich auch. So, also jemand, der auch sich einbringt, der mit Verantwortung übernimmt, an den man sich wenden kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sei es, also bei Jared war es sicherlich dann erstmal Schule, ne, zusammen irgendwie dann auf dem letzten Drücker Referate irgendwie vorbereiten, ne, Effi Briest habe ich nie gelesen, aber wir haben eine 3 gekriegt, also so, man schlägt sich dann das Wochenende rum, genau, aber dann an anderer Stelle auch als Ansprechpartner zu gelten, was weiß ich, wenn es Liebeskummer gab oder dann vielleicht auch nochmal was hochkam aus alten Zeiten, so dass Mama und Papa sich getrennt haben, meistens eben selber, wenn die selber gerade eine Trennung auch erlebt haben. Das war schön, dass man so auch als Vertrauensperson herangezogen wurde. Ich habe da nicht so großartig drüber nachgedacht, es hat sich einfach so gefügt. So, und ich habe die Herausforderung angenommen, weil ich mag Kinder total gerne und ich finde das einfach toll, so Anteil dabei zu haben, denen auf dem Weg zu helfen und diese Entwicklung auch mitmachen zu dürfen und die gemeinsamen Erlebnisse, die wir haben. Natürlich auch mit diesem, was Anne eben sagte, mit den Konflikten. Anne sagt, ah nee, das brauchst du nicht, und ich sage, das machst du schön alleine. Also so, ne?
Das wäre in jeder heterosexuellen
Beziehung oder auch anderen Beziehungen wäre das genau das Gleiche, weil man eben auch unterschiedliche Menschen ist mit unterschiedlichen Lerngeschichten und Lebensgeschichten. Aber das haben wir insgesamt, finde ich, als Familie gut hingekriegt. Aber es war eben auch erstmal am Anfang ein großer Anpassungsprozess für uns alle. Wie das immer so ist, wenn Patchwork-Familien welcher Art auch immer zusammenkommen. Ne, weil man gestaltet ja nicht nur die Beziehung zu der Partnerin in dem Moment, sondern gleichzeitig ja auch zu ihr als, sag ich mal, Mutter mit den Kindern. Und das habe ich eine Menge gelernt über das Muttersein, wo ich ja nicht so viel Ahnung von hatte. So, ne? Und ich fand das einfach eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben. Also das hat es total lebendig gemacht mit den unterschiedlichen Impulsen und ja, auch Fragestellungen, die dir dann kommen, vielleicht auch mit Dingen, wo man selber noch gar nicht so mit beschäftigt ist. Und man natürlich auch zwischendurch, wenn es Konflikte gab, auch an seine Grenzen kam, ne? Wo man wirklich gemerkt hat, so, oh, scheiße, jetzt weiß ich aber auch nicht weiter irgendwie oder das hatte ich auch noch nicht. Und da kann man schon mal auch aus der Reserve gelockt werden. So, ne? Aber ich glaube, das tut sich nichts mit heterosexuellen Beziehungen oder Partnerschaften. Das ist, glaube ich, das Gleiche.
Na, ihr seid auch so ordentlich überzeugend als Paar. Also das sieht so stabil aus.
Ja, das heißt nicht, dass man nicht auch als Paar irgendwie Konflikte hat. Ne?
Ach, glaub, also, das wäre ja unmenschlich.
Das ist auch, glaube ich, wie in anderen langjährigen Partnerschaften auch so, dass man auch immer wieder mit neuen Herausforderungen umgeht. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das finde ich für alle Partnerschaften, finde ich das irgendwie wichtig, dass man nicht aufgibt halt, ne? Und dass man eben, wenn man Probleme hat, das eben auch für sich so nimmt und sagt, okay, dann müssen wir halt gucken, wie wir einen Weg finden zusammen. So, ne? Was nicht immer leicht ist. Also da gibt es dann auch Durch- und Durststrecken, aber das haben heterosexuelle Paare, andere Paare auf die gleiche Art und Weise. So, ne? Aber das macht ein Paar auch stark. Vielleicht in Bezug auf uns
ist es vielleicht nochmal ein Tacken dann doch auch anders. Also gerade wenn man mit Kindern und als lesbisches Paar irgendwie ist. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo Jared in die weiterführende Schule eingeschult worden ist. Und dann habe ich Jared gefragt, ich sage, soll ich denn mit dazu der Direktorin und uns vorstellen? Und so, und ja, klar. So, und dann bin ich mitgegangen und das war dann schon so eine kurze, für einen kurzen Moment eine Irritation bei der Direktorin, als dann zwei Mütter da auftauchten.
Einfach, weil sie auch nicht
wusste. Weil es eben so ungewohnt war für die. Aber die hat sich super verhalten, fand ich.
Also für Jared war es kein Problem. Ne?
Für Jared war es kein Problem.
Das ist das Normalste der Welt. Er fand das gut, dass ich
das
da nicht allein...
Das ist
das Wichtigste. Dass wir quasi als Eltern mitgegangen sind.
Für den stand das auch...
Der Vater hätte auch mitgehen können, aber der ist jetzt räumlich etwas weiter entfernt gewesen. Insofern hat es da manche Situationen einfach nicht ergeben. Aber wir hätten auch zu dritt... Hat es auch Situationen gegeben, die wir dann gemacht haben. Als die Einschulungsmesse dann war, dann waren wir dann zu dritt dann da. Also das kein Problem.
Ne? Das ging auch gut. Schön. Und für Jared war das, glaube ich, bei den anderen kann ich das jetzt gar nicht so sagen, aber für Jared war das immer so, das stand für den irgendwie scheinbar auch nicht so im Vordergrund. Der hat dann seine Kumpels mit nach Hause gebracht und dann irgendwie beim dritten Mal, als der andere Kumpel beim dritten Mal bei uns war, sagte dann irgendwann zu uns, der hat das überhaupt nicht geschnallt, sagt er, dass wir ein Paar sind. So. Und er hatte das aber auch für sich gar nicht für notwendig erachtet, das irgendwie
erklären zu müssen.
Weil für ihn ja so selbstverständlich war.
Selbstverständlich.
So sollte die ganze Welt sein.
Ja, ja, ich glaube, man hängt das Thema dann manchmal, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, auch einfach zu hoch. Ne, immer dieser sexuellen Orientierung so viel Gewicht beizumessen. Den Kindern ist das oft gar nicht so wichtig. Die sind ganz andere Dinge wichtig. Stabilität.
Das Zwischenmenschliche.
Ne, das Zwischenmenschliche, ne, das ist einfach so. Struktur natürlich auch. Ja. Ne, und das ist wichtig für Kinder.
Genau, die Beziehung, darum geht es ja letztendlich.
Darum geht es letztendlich.
Ihr hattet an irgendeiner Studie auch teilgenommen. Worum ging es da?
Ja, das war so eine der ersten repräsentativen wissenschaftlichen Studien im Auftrag des Bundesjustizministeriums vom Bayerischen Institut für Familienforschung an der Universität Bamberg. Und das war so, dass wir in Münster, wir hatten die Lexplosiv da, das war eine lesbische Zeitung, und die hatten über diese Studie berichtet und die suchten da noch Probanden, also Regenbogenfamilien sozusagen. Und das hatte ich gelesen, da habe ich zu Anna gesagt, ey Mensch, da können wir doch irgendwie mal teilnehmen. Finde ich immer wichtig, irgendwie solche Sachen zu unterstützen. Und dann hatten wir uns da gemeldet und dann passten wir auch ins Profil. Und dann haben die uns angerufen und hatten kurz erzählt, wie die Studie läuft. Also dann haben die mich erst interviewt, dann haben die ein paar Wochen später Anne interviewt und dann unseren jüngsten Sohn, also den Jared. Und haben dann, ich weiß nicht mehr, was sie da alles gefragt haben, also auf jeden Fall diverse Fragen gestellt über Zusammenleben und Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und haben dann diese Ergebnisse auch veröffentlicht. Das war 2009 oder 10, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Genau, und ich weiß noch so, als Fazit aus dieser Studie kam irgendwie raus, weil man jetzt wissen wollte, jetzt mal so grob ins Unreine gesprochen, Kinder in Regenbogenfamilien eben auf irgendeine Art und Weise benachteiligt sind. Also zum Beispiel sozial oder schulisch oder wie
psychisch,
auch immer. Psychisch, genau. Und, ne, weil ja oft dieses Vorurteil herrscht, ja, wenn Mädels oder Jungs irgendwie in Regenbogenfamilien aufwachsen, werden die auch schwul oder lesbisch, was völliger Quatsch ist. Unsere sind stockhetero, sage ich jetzt mal so, was ich so mitgekriegt habe. Und da stellte sich zum Beispiel als ein Ergebnis heraus, wenn ich mich noch richtig erinnere, dass eben es leichte sag ich mal, Vorteile gab, wenn man das als Vorteil bezeichnen will, ich habe jetzt nicht das richtige Wort vielleicht, aber dass diese Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, in den Regenbogenfamilien, dass die schon ein Stück weit einen breiteren Blickwinkel auf das Leben haben, also offener sind und auch toleranter für Abweichungen. Also was, denke ich, in unserer Zeit, auch gerade heute vor dem Thema Flüchtlinge und so weiter, ein wichtiges Thema ist, dass Andersartigkeit nichts Schlimmes sein muss, sondern im Gegenteil eine unglaubliche Bereicherung für das Ganze irgendwie darstellen kann. So.
Ja, und damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs über das Ende des letzten Jahres eingeführte Gesetz zur Ehe für alle, die gesellschaftliche Situation für die LGBTI-Community in Deutschland die Tatsache, dass Regenbogenkinder soziale Vorteile haben könnten und die persönlichen Erfahrungen von Annemarie Kuhlmann und Simone Schrunz.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.